Gerhard Richter sagte mir bei dem allerersten Atelierbesuch, dass Kunst ist die höchste Form der Hoffnung. Und ich glaube, das ist es weiterhin jeden Tag geblieben.
Sagt Hans-Ulrich Obrist, den ich zusammen mit unserem Herausgeber Christoph Ament während des Berlin Gallery Weekend getroffen habe. Hans-Ulrich Obrist ist der berühmteste Kurator der Welt. Er ist künstlerischer Leiter der Serpentine Galleries in London. Er berät Luma Aal und The Shed in New York und hat in seiner Karriere schon mehr als 350 Ausstellungen kuratiert. Christoph Ament ist Editorial Director des Zeitmagazin, Herausgeber der Weltkunst, und seit 10 Jahren feiern wir heute die Kolumne Was haben Sie gesehen, Herr Obrist, die Christoph Ament und Hans-Ulrich Obrist regelmäßig für die Weltkunst gestalten. Mein Name ist Lisa Zeitz und ich freue mich sehr auf diese neue, besondere Folge Was macht die Kunst? Jetzt geht es mal um die Frage, was haben Sie gesehen, Herr Obrist?
Die Kolumne, die ich seit 10 Jahren mit Hans-Ulrich Obrist führen darf, ist eine sowas wie eine erfolgreiche Fernbeziehung, von der wir am Anfang selber nicht genau gewusst haben, weiß man bei Fernbeziehungen besonders selten, ob sie wirklich funktionieren würde. Und es ist wirklich, ich habe sowas in meinem Leben noch nicht gehabt, dass es einen Menschen gibt in meinem Leben, mit dem ich einmal im Monat, egal wo dieser Mensch gerade ist, über die Frage rede, was er gerade gesehen hat, und wir uns eigentlich gar nicht so oft physisch sehen. Also es ist ein bisschen für mich auch surreal, weil wir treffen uns eigentlich so 1-2 Mal im Jahr irgendwo, zufälligerweise eher. Ansonsten sprechen wir über WhatsApp und Zoom und alle anderen Wege. Und ich freue mich ganz besonders, dass er heute hierher gekommen ist, um mit uns das 10-jährige Jubiläum der Kolumne zu feiern. Nochmal herzlich willkommen aus London, Hans-Ulrich Obrist. Was hast du gesehen?
Vor allem dieser Monat ist natürlich besonders dicht jetzt mit Venedig. Und das Ganze ist eigentlich eine sehr lange Zugsreise, weil ich eigentlich von London nach Venedig mit dem Zug gefahren bin, mit verschiedensten Stationen. Und begonnen hat es eigentlich der Monat mit dem Aufbau mehrerer Ausstellungen in der Serpentine. Ich leite die Serpentine in London. Und wir hatten Aufbau von 2 neuen Ausstellungen. Einerseits diese Ausstellung Radio Ballads. Und das ist ein sehr langfristiges Projekt, weil sowieso geht es eigentlich immer mehr, denke ich mir, bei Ausstellungen auch darum, dass man darüber nachdenkt, wie man längerfristig wieder denken kann. Roman Kaczanik hatte dieses großartige Buch geschrieben, darüber haben wir in der Kolumne auch mal berichtet, How to be a good ancestor. Und in diesem Buch geht es darum, wie man eigentlich die Gesellschaft befreien kann von diesem Short-Termism, von diesem Kurzzeitdenken.
Heißt es eigentlich, dass das Prinzip der Ausstellung, also das, was wir so kennengelernt haben, es gibt eine Eröffnung und für ein paar Wochen oder Monate gibt es eine Ausstellung und dann wird die wieder abgebaut und die Werke verschwinden wieder oder werden irgendwo anders zu sehen sein. Ist das eigentlich noch zeitgemäß?
Ja, ich glaube, man muss es einfach neu definieren, und ist auf jeden Fall weiterhin relevant, weil es ja doch als Medium kann man so viele Dinge auch einbringen ins Medium der Ausstellung. Aber es geht darum, denke ich mal, dass es eben nicht mehr um ein Event geht, sondern dass man längerfristig denkt. Und sowieso geht es ja jetzt auch darum, dass Ausstellungen wieder länger dauern. Mhm. Aber ich glaube auch, dass sie sich vielleicht verändern. Und es gibt ja zurzeit viele Künstlerinnen, die auch an Gärten arbeiten. Precious Okoyemon definiert eigentlich die Ausstellung als einen Garten. Das hat man ja jetzt in Venedig gesehen und auch in Aspen und auch in dem Play, in diesem Theaterstück für die Serpentine. Auch ein Garten war.
Und warum glaubst du, dass Gärten gerade so von verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern zum Thema gemacht werden?
Ich glaube, es hängt damit zusammen, also dass eigentlich das Kunstwerk ein lebender Organismus ist, ein lebendiger Organismus ist, das wächst und sich weiterentwickelt und hat auch diese Idee eines längerfristigeren Zeithorizonts, ist, glaube ich, auch wichtig. Also dieser Garten von Daisy Ginsberg, den können Sie alle sehen im Sommer, der ist jetzt, beginnt jetzt zu wachsen und wird sich dann verändern und ist eben determiniert durch diesen AI-Input von Daisy Ginsberg.
Kannst du erklären, wie, in welchem Zusammenhang jetzt der Garten mit Artificial Intelligence steht?
Ja, es wird eben die Bepflanzung und auch wie, das ist ja sehr komplex, wie man einen Garten pflanzt. Wir haben auch mal mit Pete Udoff für den Zumthor-Pavillon einen Pre-AI-Garten gebaut, ohne AI. Und es wird einfach durch AI wird determiniert, wie die Pflanzen kombiniert werden, wie diese Zeit folgen. Und es wird hier in Berlin eine Spiegelung geben von diesem Garten, einen anderen Garten, vor dem Naturkundemuseum mit dem Direktor Vogel dort, und es wird quasi eine parallele Realität sein, hier in Berlin und in London, beides von Daisy Ginsburg. Also kann man das auch hier erfahren.
Und was hast du außerdem gesehen?
Ja, dann war sehr viel Aufbau. Wir haben wochenlang aufgebaut. Dann sehe ich eigentlich nur die Ausstellung, die wir aufbauen, Tag und Nacht. Und dann haben wir eben nebst diesem Garten von Daisy Ginsburg auch Aufbau gehabt von Radio Ballads. Und das ist auch wieder so eine Antwort vielleicht auf deine Frage, wie sich das verändert mit dem Zeithorizont. Da haben wir quasi ein Projekt gemacht mit Barking Dagenham. Das ist, ist eine Commune, also ein Ort außerhalb Londons, ist Teil von Greater London. Und da gibt es, seit das Ford, die Ford-Firma da geschlossen hat, eine sehr hohe Arbeitslosenzahl. Und der Bürgermeister hat eben entschieden, dass es ihm darum geht, quasi über Kultur und über Kunst diesen Ort neu zu erfinden. Und wir haben da quasi diesen Wettbewerb da teilgenommen und dann auch diesen Auftrag bekommen, da Künstler hinzubringen. Und so sind eben während 3 Jahren haben da jetzt 4 Künstler gearbeitet. Sonia Boyce, die ja jetzt den englischen Pavillon in Venedig gemacht hat. Und dann 3 jüngere Künstler, Künstlerinnen, Rory Pilgrim und Ilona Saga und Helen Kamok. Und diese Künstler haben eben 3 Jahre verbracht eigentlich. Und das ist diese Idee, die war ja in Deutschland auch mal sehr diskutiert in den 70er Jahren von John Latham und Barbara Stevini. Die haben hier mal in Deutschland mit Helmut Schmidt auch darüber gesprochen, weil die Idee war eben, dass man in jede Regierung und jede, aber auch öffentliche und private Institutionen, Firmen, Künstler, Künstlerinnen quasi in Residence oder in den Board bringt. Dass das quasi die Kunst in die Gesellschaft geht und so verankert wird. Und das ist diese Idee mit Barking Dagenham. Die Künstler haben eben mit den Communities da, mit den Care Workers, mit den Communities gearbeitet, mit den Sozialarbeitern. Und das war ein sehr langwieriger, 3-jähriger Prozess. Und dadurch sind eben 4 Filme entstanden. Und uns war es wichtig, das dann auch in der Galerie zu zeigen, aber gleichzeitig auch in Barking Dagenham zu zeigen. Also ähnlich wie der Garten hier in Berlin mit dem Naturkundemuseum in London in der Serpentine ist, wird eben dieses Projekt in Barking Dagenham und in der Serpentine stattfinden. Und dann war Dominique González Förster Aufbau. Diese Ausstellung wird sich auch weiterentwickeln, jetzt während 5 Monaten. Also auch da, wie nennt man das auf Deutsch, Slow Programming, langsames Programmieren, oder? Dass man langsamer Museen programmiert. Und das ist eine Ausstellung der Künstlerin Dominique González Förster, eigentlich ein Gesamtkunstwerk.
Wie war eure erste Begegnung?
Die erste Begegnung war, da hatte ich so eine Residency von der Cartier-Stiftung in Paris, ja, und da hat die Cartier-Stiftung junge Kuratoren und Künstler eingeladen, ein paar Monate in Paris zu verbringen. Und das war das erste Mal, dass ich die Schweiz länger verlassen konnte und in der Großstadt leben konnte. Dann habe ich dann hunderte von Ateliers besucht. So hat das eigentlich alles begonnen mit diesen wirklich intensiven Atelierbesuchen. Und einer der ersten Besuche war eben bei Dominique González Förster. Und sie hat irgendwie, sehr vieles ist bei diesem Atelierbesuch passiert. Sie hat mich irgendwie darauf hingewiesen, dass wir Ausstellungen brauchen, die sich an alle Sinne richten. Was ja jetzt zurzeit eine große Diskussion auch ist, dass man eben Ausstellungen hat, die nicht nur visuell funktionieren, sondern die auch alle anderen Sinne ansprechen. Und so ist auch tatsächlich dann in dieser Ausstellung in London wie ein Gesamtkunstwerk und bringt sie eigentlich alle diese Dimensionen ihrer Arbeit zusammen. Es gibt ein Panorama, da hat man quasi von Kusama bis Stromae hat man verschiedenste Figuren, die sie inspirieren. In 360-Grad Panorama, das besucht eigentlich diese Tradition des Panoramas wieder für das 21. Jahrhundert. Dann gibt es 5 neue Virtual Reality-Arbeiten, was ja auch Teil ist, dieser New Experiments in Art and Technology, die wir machen in der Serpentine. Und gleichzeitig gibt es dann auch eine neue Skulptur, die man eigentlich ähnlich wie diese Duchamp-Arbeit in Philadelphia, Étant Donné, kann man die nur durch so kleine, wie nennt man die, so Gucklöcher, kann man die sehen und da kommt dann eben ein Geruch auch raus. Also es ist eine Ausstellung, die alle Sinne anspricht und auch die Leute einlädt, einfach sehr viel Zeit zu verbringen.
Du hast gerade kurz erwähnt, dass ihr ja dann in die, sagen wir mal, Brennpunkte, wie man in Deutschland sagen würde, geht in London, also in die sozialen Viertel, in denen es Schwierigkeiten gibt. Ist es nicht auch ein Thema insgesamt für jemanden, der ein Museum macht oder eine Ausstellung macht, dass wie kriegt man eigentlich die Menschen in die Museen, die vielleicht auch Hemmschwellen haben? Also ist es nicht auch immer wichtiger zu versuchen, die Museen so zu öffnen, dass eben nicht nur die Leute, die sowieso schon immer hingehen, die Kunst sehen, die ausgestellt wird?
Ja, das ist uns ein ganz großes Anliegen in der täglichen Praxis eigentlich der Arbeit, oder? Mit der Serpentine. Da kann ich ein paar Beispiele geben. Also zum Beispiel haben wir diese Arbeit jetzt gemacht mit Yoko Ono in Zusammenarbeit mit Circa. und circa benutzt diesen größten Screen Europas, der ist am Piccadilly, ja. Das ist, glaube ich, der größte so Videoscreen. Und der wird natürlich mehrheitlich für Werbung genutzt und doch circa kann da eben Kunst stattfinden. Und so hatten wir eben während einem Monat, im März auch, da war auch Aufbau, hatten wir quasi jeden Tag während mehreren Minuten diese Message einfach von Yoko Ono, Imagine Peace. Und das ist natürlich diese Message, die Yoko seit sehr langem irgendwie verwendet als Teil der Friedensbewegung. Und die Idee war, dass das auch über eine Edition eine halbe Million Pfund gefundraised hat für den United Nations Emergency Fund für Refugees, für War Refugees.
Und, wie ist es eigentlich, mit Yoko Ono zusammenzuarbeiten?
Ja, ich meine, wir kennen uns seit 30 Jahren. Und es ist interessant, weil wie ich dann Dominique Gonzalez-Förster bei diesem ersten Atelierbesuch 91, 92 gefragt habe, was sind die Künstler, die, und das ist eigentlich nicht so sehr die Frage der Inspiration, weil das ist so genealogisch gedacht und damit, das ist eigentlich eine Frage, die ich immer vermeide, weil dadurch reduziert man einen Künstler oder eine Künstlerin auf eine andere Person. Es ist weniger die Frage der Genealogie, von wem jemand inspiriert ist, sondern was mich mehr interessiert, ist, mit wem man denkt. Auf jeden Fall war ich dann im Atelier von Dominique vor 30 Jahren und ich habe dann eben Dominique gefragt, mit wem Dominique denkt, wenn sie arbeitet. Und die Antwort war Yoko Ono. Und so bin ich dann eben nach New York gefahren und habe Yoko Ono besucht.
Wie macht man das eigentlich? Das klingt ja immer bei dir so, dass, ja, da bin ich nach New York gefahren und habe Yoko Ono besucht. Das ist jetzt, heute bist du natürlich Hans-Ulrich Obrist, der es ein bisschen leichter hat, vielleicht jemanden zu treffen. Aber du hast ja tatsächlich auch als ganz junger Mensch, der niemanden kannte, es genau so gemacht, oder? Du bist einfach, du hast angerufen, du hast im Telefonbuch irgendwo aufgeschlagen, Gerhard Richter, und dann hast du ihn besucht.
Ja, und ich habe oft handschriftliche Briefe geschickt. Also die, darüber werden wir später noch dann sprechen mit Lisa über die Werkzeuge. Und also es waren oft handschriftliche Briefe. Und ja, mit Yoko kam es dann zu dieser ersten Begegnung. Es hängt natürlich auch mit Rosemarie Trockel zusammen, die Yoko ohne Begegnung, weil wie ich dann irgendwie so als Student eben bei Rosemarie Trockel mal war im Atelier, hat sie eben gesagt, dass ich eigentlich auch immer wenn ich in Städte gehe, sollte ich fragen, weil Louis Bourgeois war damals sehr zum ersten Mal richtig bekannt in den späten 80er Jahren und wurde viel ausgestellt. Und Rosemarie Trockel sagt eben, es gibt so viele andere Künstlerinnen, die auf der ganzen Welt, in verschiedensten Städten, die einfach seit Jahrzehnten arbeiten und deren Arbeit man nicht sieht. Und man sollte eigentlich nicht nur ihre Generation besuchen, die hat ja damals, meine Anfänge, aber sie hatte auch noch nicht lange gearbeitet, sondern es ging eigentlich darum, dass man auch in jeder Stadt fragt, wer ist Louis Bourgeois in dieser Stadt? Und so kam es dann eben zur Begegnung mit Maria Lastig in Wien. Und Yoko Ono hatte auch damit zu tun, weil ich natürlich diese Trockelfrage dann auch oft gestellt habe.
Und die Zusammenarbeit mit Yoko Ono war aber jetzt aktuell nur am Piccadilly Circus?
Genau, dann kam eben diese Botschaft Imagine Peace jeden Tag. Und das ist ja sehr erstaunlich, wenn Sie haben dieses riesige Billboard und das bewegt sich dauernd mit Werbung, oder? Und auf einmal steht es still und dann stehen die Leute still und was ist da los? Und es ist eine wirkliche Intervention im öffentlichen Raum. Und das ist so eine Möglichkeit natürlich, dass man in so öffentliche Räume geht. Und ich glaube, das ist, also deine Frage ist, für mich ist es die zentrale Frage, eine der zentralen Fragen heute mit Museen, wie man eben diese Brücken herstellen kann, auch zu Menschen, die nicht ins Museum gehen. Und mir ist es ja so klar geworden, vor Jahren schon, da kam ich mal zurück ins Büro an einem Morgen, ganz früh um 7. Und dann wurde ich angesprochen, weil es ist ja nicht möglich, dass die Galerie schon offen hat, ob ich da arbeite. Und ich sagte dann der Person, dass ich in der Tat hier arbeite. Und er sagte eben, er würde seit Jahren gerne mit jemandem sprechen von der Serpentine Gallery, weil er wollte uns die Geschichte erzählen seiner Tochter. Weil er kam eben mit seiner Tochter zu einem Spaziergang am Sonntagnachmittag in den Hyde Park, Kensington Garden, wo unsere Kunsthalle, die Serpentine, eben ist. Und die Tochter ist in den Pavillon gerannt, ja, weil das ein sehr farbiger Pavillon von Segas Kano. Und der hat eben keine Türen. Das ist relevant, also metaphorisch und konkret, dass es keine Türen gibt, weil sonst wäre sie nicht in diesen Pavillon gerannt. Und er sagt, es sei ein Problem, weil der Spaziergang sei unterbrochen worden und ursprünglich war er irritiert, weil die haben da eine halbe Stunde musste er warten, weil sie wollte sich das alles ansehen. Und er sagt, er sei aber sehr dankbar und er wollte seinen Dank irgendwie zum Ausdruck bringen, weil eben die Tochter jetzt Architektur studieren will und durch diese Begegnung irgendwie diese Epiphany, wie nennt man das auf Deutsch? Diese Erleuchtung, danke, ja, die Erleuchtung hatte. Und ich sagte dann, ob er und die Tochter auch diese Ausstellung besucht hatten. Next Door ist ja die Galerie und da gab es eine Ausstellung. Und er sagte nein und ich sagte weshalb. Und dann gab es dieses lange Schweigen, also war vielleicht eine Minute, aber mir kam es vor wie 10 Minuten. Und dann sagte er, weil wie irgendwie seine Eltern schon sagten, Museen sind nicht für Leute wie uns. Ja, und deshalb ist es ja unsere Aufgabe, diese Begegnung hätte nicht stattgefunden. Kunst kann das ja bewirken oder Architektur, dass es diese lebensverändernde Kraft hat. Aber seine Tochter hätte diese Erfahrung nicht gehabt, wenn wir nicht damit in den Park gegangen wären und einfach hinter den Türen warten würden. Und das ging dann so weiter. Arthur Jaffa, mit dem ich ja dann in London mit unseren Teams die Ausstellung gemacht habe, hat ja auch uns gesagt, er will nicht nur in der Serpentine aussteigen, er will ein Zelt. Und mit diesem Zelt will er die Filme in die Vorstädte von London bringen, oder? Und ich glaube, das ist einfach so als tägliche Praxis. Und die Frage ist natürlich dann auch digital, weil das ist jetzt alles analog. Ich habe deine Frage eigentlich analog beantwortet. Aber man kann sie natürlich auch digital beantworten mit diesen ganzen, mit dieser Frage, was jetzt passiert, zum Beispiel mit Videogames und mit dieser ganzen Generation, die damit auch aufwächst.
Die Serpentine Gallery hat ja mit dem New Yorker Künstler Kors zusammengearbeitet, der die Serpentine Gallery nachgebaut hat im Computerspiel Fortnite.
Ja.
Wie hat man sich das vorzustellen?
Also wir haben eben ein Projekt gemacht, wo quasi mit Cute und auch mit Fortnite, und es haben ja bereits Modedesigner wie Demna Gvasalia von Balenciaga oder auch Musikerinnen wie Ariana Grande oder Travis Scott haben ja Konzerte und Fashion-Shows gemacht in Fortnite. Und es benutzen ja 400 Millionen Menschen diese Plattform und über 10 Millionen landen auf dieser Landingpage jeden Tag. Und so war eben die Idee, mit Kors quasi einerseits die physische Präsentation der Werke zu haben im Raum, aber er hatte diesen Kontakt mit Fortnite, die wollten, dass er eine Ausstellung macht in Fortnite. Und so kam dann die Idee, dass da die Serpentine nachgebaut wurde, identisch in Fortnite auf der Landingpage. Und dadurch kamen eben während 2 Wochen an die 150 Millionen Menschen in Kontakt. Und das Resultat war nicht nur das, sondern das Resultat war auch, dass auf einmal sehr viele 12-Jährige die Eltern mitgebracht haben in die Galerie. Normalerweise ist es ja umgekehrt, oder? Aber das ist nur ein Teil. Also es kamen auf einmal unglaublich viele Menschen auch in die Galerie und ein neues Publikum, was ja dann auch weiter die Ausstellung verfolgen wird. Aber das ist nur ein Teil von dem, was wir machen mit digital. Wir haben ja auch ein Team, weil ich glaube, es ist auch wichtig, dass Institutionen jetzt strukturell sich verändern. Wir haben ein ökologisches Team, wo es quasi darum geht, dass man eben ökologische Fragestellungen immer in der Institution behandelt. Wir haben ja diese ganzen Back-to-Earth-Kampagnen mit unserem Team, wo Künstler quasi ökologische Kampagnen machen. Wir haben eben dieses Civic-Team, das ist eben dann im Bark in Dagenham und arbeitet Civic, also gesellschaftliches Curating geht in die Gesellschaft rein. Und dann haben wir ein Team von 5 Kuratoren, Kuratorinnen, die eben digital, das digitale Team sind. Und da werden eben auch neue Spiele entwickelt. Und es ist ja interessant, dass mit diesen Games, ich meine, ich spiele heute...
Spielst du selber auch?
Ja, ja, ich habe gerade Elden Ring viel gespielt letzte Woche.
Regelmäßig. Und bist du gut?
Nicht so gut, ich lerne weiterhin. Ich bin ja nicht damit aufgewachsen. Aber ja, ich lerne es jetzt. Und ich meine, was interessant ist, ist, dass es eben mehrere Möglichkeiten gibt, wie man mit diesen Games irgendwie interagiert. Das eine ist, dass man eben in diese Games reingeht, wie wir das gemacht haben mit der Ausstellung.
Also die Serpentine nachzubauen.
Genau, und dass man eben, und dann da sehr viele Menschen erreicht. Die andere Möglichkeit ist, dass man quasi das Künstler eben Games in ihr Werk reinbringen. Das hat ja Sturtevant gemacht mit Pac-Man sehr früh. Oder Peggy Agbash ist ein weiteres Beispiel, Rebecca Allen. Und dann in den 2000er Jahren Corey Archangel. Da gibt es eine ganze Reihe von Künstlern, die eigentlich das appropriieren und quasi die bringen diese Games ins Werk rein. Und die dritte Möglichkeit, die vielleicht die mitspannendste ist zurzeit, ist eben, dass dadurch, dass diese ganze Technologie ja jetzt immer zugänglicher wird, kann man eben, sieht man immer mehr, dass Künstler ihre eigenen Games entwickeln. Und das ist auch das, was wir mit dem digitalen Team in London machen, dass wir eben mit Künstlern wie zum Beispiel Daniel Braithwaite-Shirley arbeiten wir an neuen Games, die entwickeln. Und das wird auch das Thema sein einer Ausstellung, die ich in Deutschland machen werde, diesen Sommer in Düsseldorf für die Geburtstagsausstellung von der Julia Stoschek-Sammlung. Und das wird auch wiederum long durational. Diese Ausstellung wird 18 Monate dauern, wird das ganze Gebäude in Düsseldorf diesem Thema gewidmet sein, diesen drei Möglichkeiten. Und es werden eben an die 40 Künstler werden ihre Games da zeigen. Und da wird sich natürlich auch, die muss so lange dauern, die Ausstellung, weil sich das alles ja verändern wird. Einerseits gibt es eben Spiele, die werden immer wieder neue Versionen gezeigt werden. Also eine Ausstellung, wo man nicht nur sehr viel Zeit verbringen kann, sondern auch immer wieder alle paar Monate wieder dann besuchen kann.
Jetzt sind wir ja hier in Berlin zum Gallery Weekend. Das ist ja dein Lebensprinzip, dass du irgendwo hingehst und schaust dir sozusagen, ich weiß gar nicht, wie viele Ausstellungen am Tag du anschaust oder besuchst Ateliers. Wie sieht es da eigentlich in deinem Kopf aus? Also ich frage mich immer, wie verarbeitest du all diese Bilder und Informationen? Dann ruft dir jemand, steht jemand neben dir, erklärt dir was zu den drei Bildern da. Wir sind jetzt gerade hier mal vorhin von Jörg Judin durch die Räume hier geführt worden. Und der hat uns kleine Geschichten zu den George Gross Bildern erzählt. Wie speicherst du das?
Ich mache ganz viele Notizen. Man hat ja dann nachher auch immer Zeit, darüber noch weiter nachzudenken. So schnell ist es ja nicht. Man verarbeitet das dann. Und deshalb ist ja auch die Kolumne, ist ja für mich ist nicht nur ein Ritual und unsere Fernbeziehung, die so großartig ist. Es ist aber auch ist es total spannend, immer jeden Monat einmal darüber nachzudenken, was wirklich vielleicht dringend war, was man gesehen hat. Und deshalb ist es ja auch gut, dass es immer die Distanz gibt. Es wäre jetzt schwierig für mich heute, darüber zu reden, was ich heute gesehen habe, oder? Mhm. Weil wir haben eigentlich immer bei der Kolumne diese vier Wochen. Mhm. Deshalb ist es ja auch immer zeitversetzt. Es ist keine News Story. Mhm. Das heißt, es ist immer zeitversetzt, es ist eine Reflexion über das, was man ein paar Wochen vorher gesehen hat.
Was ist für dich eigentlich das Glück, das die Kunst in deinem Leben ausmacht?
Das Glück, also ich glaube, dass es, ich meine, Gerhard Richter sagte mir bei dem allerersten Atelierbesuch, dass Kunst ist die höchste Form der Hoffnung. Und ich glaube, das ist es weiterhin jeden Tag geblieben. Und gleichzeitig, ich meine, letztes Jahr ist ja Etelan Nang gestorben. Und ich habe ja viele verschiedene, wenn man so will, Rituale oder die Dinge im Leben, die immer wieder kommen. Und ähnlich wie unsere monatliche Kolumne bin ich jeden Monat eben zu Etelan Nang gefahren. Das war so wie, und vor seinem Tod ja auch zu Edouard Glissant. Das sind so wie, wenn man so will, das sind so wie Mentoren. Ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber das sind so fortlaufende Gespräche, wo ich eigentlich immer, und das, diese Gespräche mit Etel haben mir immer wieder Hoffnung gegeben, weiterzumachen, so. Und weil sie hat mir irgendwie gezeigt, dass sie sagt ja auch, wie wichtig es ist, zuzuhören. Und sie hat ja immer wieder gesagt, dass wir eine Welt brauchen, in need togetherness, not separation, also Zusammensein, nicht Trennung, eine gemeinsame Zukunft, nicht Isolation. Und das irgendwie darüber nachzudenken, nach jedem Besuch, wie wir das umsetzen können in Ausstellungen, war irgendwie ganz wichtig. Aber ich glaube, wenn man es in einen Satz fassen muss, ist es diese Idee von Hoffnung.
Hans Ulrich, wenn du eine Zeitreise machen könntest, wohin und zu welcher Zeit würdest du reisen?
Das ist die letzte Frage, die einzige Frage, auf die ich eigentlich noch keine Antwort habe. Vielleicht kann Christoph zuerst das beantworten.
Studio 54 in die 80er Jahre nach New York.
Ich würde gerne Hildegard von Bingen treffen, habe ich mir gedacht, heute Nachmittag. Weil wir waren gerade in dieser Ruine, es gab eine Konferenz von Therme in dieser Ruine bei Meisenheim. Das ist in Deutschland, das ist so eine Stunde von Frankfurt. Und da ist eben in der Nähe von Meisenheim.
In der Pfalz.
In der Pfalz. Und da ist in der Nähe von Meisenheim ist eben diese Ruine von dem ersten Kloster von Hildegard von Bingen. Und ich war immer total fasziniert von Hildegard von Bingen. Unglaublicher Beitrag zur Heilkunde, zur Medizin, die Musik, die ich mir weiterhin immer anhöre und die ja auch so viele Künstler sich dauernd anhören, das ist eigentlich mit meistgehörteste Musik in Ateliers, ist Hildegard von Bingen. Gleichzeitig die unglaublichen Notizbücher, die Schriften, die Idee, dass sie eben als Nonne zu dieser öffentlichen Figur wurde und Realitätsproduktion. Das ist eigentlich mein großes unrealisiertes Interview ist Hildegard von Bingen. Und ich würde sehr gerne in dieses Jahrhundert zurückreisen.
Was ist dein wichtigstes Werkzeug, Hans-Ulrich?
Ja, einerseits natürlich das Telefon, das Smartphone und das Laptop, aber auch der Stift. Und es ist ja immer ich verliere immer Stifte. Und das war ja auch heute wieder der Fall, wir mussten irgendwie einen Stift finden vor unserem Gespräch. Und es wird ja immer schwieriger, einen Stift zu finden. Es war mal ganz einfach, noch vor 10 Jahren hatten alle immer einen Stift. Und kurzem war ich bei einem Abendessen mit 12 Freunden, hatte niemand einen Stift. Die mussten dann das Restaurant fragen um einen Stift. Und weil doch viel sich immer um Handschrift, ich mache immer Notizen, dauernd Notizen. Und ich würde sagen, einen Stift.
Ja, die Antwort ist Handy und Kopfhörer.
Hans-Ulrich, wenn du ein Tier wärst, welches Tier wäre das?
Gravity, Schwerkraft. Schwerkraft ist der Name von dem kleinen Pudel von Precious Okoyaman. Dieser kleine Pudel ist Pure Love.
Und du, Christoph?
Ja, ich war vor ein paar Jahren mal im Urlaub in Costa Rica und da gibt es sehr viele Faultiere. Ja. Und ich habe mich in Faultiere verliebt. Ich habe auch sehr viele Faultiere da gefilmt. Es gibt ein fantastisches Buch in der Reihe Naturkunden, das sich ausschließlich Faultieren widmet. Und da habe ich gelernt, dass in vielen Ländern Faultiere gar nicht Faultiere genannt werden, sondern nur in manchen, eben unter anderem in Deutschland.
Sehr schön. Hans-Ulrich, welches Spiel spielst du gerne?
Exquisite Corps.
Und du, Christoph?
Ich habe in vielen Lockdowns angefangen, wieder Monopoly zu spielen. Wow. Und ich kann nur sagen, man lernt sich nochmal ganz anders kennen, wenn man mit engen Menschen Monopoly spielt.
Und ich möchte auch noch hinzufügen, die Spiele von Carsten Höller. Wir arbeiten gerade an einem Buch mit ihm über seine ganzen Spiele. Und er hat ja tatsächlich seit den 90er Jahren unglaublichste Spiele erfunden. Ein Beispiel ist, wenn man jedem begegnet bei einer Eröffnung, dass Handschlag?
Ja.
Der dauert dann 30 Minuten. Und es ist eine sehr interessante Erfahrung. Ich empfehle Ihnen das sehr.
Hans-Ulrich, was ist deine Lieblingsfarbe?
Rot. Wie Adele Adnan sagte in den Bildern, ja, in diesen kleinen. Adele Adnan hat ja als Dichterin gemalt und als Malerin gedichtet. Und die Dichtung adressiert oft auch sehr, sehr dunkle, auch tragische Themen. Sie hatte das ultimative Buch geschrieben zum Bürgerkrieg in Libanon, währenddem eigentlich die Bilder sind so wie Talismane, die radiating, sind Farben, farbige Radiationen, kann man das sagen, farbige Ausstrahlungen. Und sie sagte immer, Red always wins. Und Rot ist auch meine Lieblingsfarbe.
Und du, Christoph?
Das Grün von Hans-Ulrich Obrist.
Hast du einen wiederkehrenden Traum, Hans-Ulrich?
Ja, ich frage ja immer Künstler nach ihrem Traum und unrealisierten Projekt. Und ich habe ja seit Jahrzehnten dieses Projekt, irgendwann eine Großausstellung zu machen mit all diesen Träumen und unrealisierten Projekten, um auch ja, vielleicht beizutragen, dass die realisiert werden können. Und jedes Mal, wenn wir den Versuch machen, das zu realisieren, ist das eigentlich mein einziges Projekt, das dann nie stattfindet. Es ist wie eine, bleibt unrealisiert. Und ja, ich träume oft von diesem Projekt.
Und du, Christoph, was träumst du?
Ich habe jahrelang zwei Albträume gehabt, die regelmäßig wiedergekommen sind. Der eine ist ein total langweiliger Schulalbtraum. Ich laufe kurz vorm Abitur durch die Schulgänge. Ich bin ja in Butzbach in der Weidischule in Hessen zur Schule gegangen und sehe am anderen Ende des Gangs meinen Mathematiklehrer, der sagt, Sie müssen wirklich dringend mal wieder in den Unterricht kommen. Sonst muss ich Ihnen leider 0 Punkte geben. Ja, ja. Und der andere Albtraum ist, dass ich in einer Wohnung in Kreuzberg bin, in der ich mal gelebt habe und nachts plötzlich so ganz viele Hände an die Wohnungstür hauen. Und ich aufwache und gehe auf den Gang und sehe plötzlich die Wohnungstür aus Glas. Also was auch immer das über mich aussagt. Aber ich bin sehr froh, dass dieser Albtraum seit ein paar Jahren nicht mehr kommt.
Hans-Ulrich, hörst du Musik beim Arbeiten?
Ja, oft Hildegard von Bingen.
Weltkunst, was macht die Kunst, wird Ihnen in Zusammenarbeit mit Christie's präsentiert. Das 50-jährige Bestehen Christie's Deutschland fand 2021 statt und 2022 bietet weitere Möglichkeiten, außergewöhnliche Kunst und Objekte zu entdecken. Besuchen Sie christies.com und erfahren Sie mehr über das weltweit führende Auktionshaus seit 1766. Auktion, Privatverkauf, online, Kunst jederzeit.